Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Raketenangriff auf den Hafen von Odessa. Das Getreideabkommen, das Russland da gestern mit der Ukraine geschlossen hat, ist offenbar nicht mal das Papier wert, auf dem es geschrieben wurde. Keine 24 Stunden hat es gehalten. Unterdessen hat Ungarns Regierungschef Orbán einen Strategiewechsel der EU im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gefordert. Auch darüber berichten wir, wie auch über die Diskussion um Entlastung für die Menschen hierzulande wegen der hohen Energiepreise. Dann blicken wir in die Türkei. Wie geht es dem Kulturförderer Osman Kavala in der Haft 3 Monate nach seiner Verurteilung? Und wir begleiten den Papst auf seiner Vergebungsmission in Kanada, beziehungsweise wir blicken darauf voraus. Ich bin Tobias Ullmeier, guten Abend. Ja, dieses Abkommen, das hatte Hoffnung gemacht, dass die Ärmsten der Armen auf der Welt doch wieder mit ukrainischem Getreide versorgt werden könnten. Die Vereinten Nationen und die Türkei hatten vermittelt, die Frachtschiffe sollten unbehelligt auslaufen und durchs Schwarze Meer fahren. Aber heute Morgen der Rückschlag. Marius Reichert.
Das Misstrauen bei vielen Beobachtern war groß. Würde der Getreidedeal zwischen Russland und der Ukraine halten? Heute zeigt sich, er ist offenbar brüchig. Denn am Morgen melden ukrainische Behörden Raketen auf Odessa, auf die Stadt, deren Hafen so wichtig ist, um Getreide in die Welt zu exportieren. Der ukrainische Abgeordnete Oleksiy Honcharenko findet scharfe Worte. Der heutige Raketenangriff auf Odessa und den Hafen ist ein weiterer Beweis dafür, wie Russland Abkommen versteht, wie Russland weiterhin versucht, Lebensmittel zu nutzen, um die Welt zu terrorisieren, wie Russland Getreide zu einer Waffe gegen die Welt macht und dass Putin der Terrorist Nummer 1 ist, der Hunderte von Millionen Menschen auf dem Planeten als Geiseln genommen hat. Der Hafen von Odessa soll mit Marschflugkörpern angegriffen worden sein. Ziel offenbar ein Teil des Frachthafens. Ob dieser für die Ausfuhr von Getreide vorgesehen war, blieb zunächst unklar. 2 weitere Raketen hätten abgefangen werden können. Ein Ende wohl nicht in Sicht, meint der Sprecher der Regionalregierung von Odessa, Serhii Baratschuk. Die Bedrohung durch Raketenangriffe ist nach wie vor sehr hoch, denn die Schwarzmeerflotte Russlands befindet sich im Schwarzen Meer und es gibt mehrere raketenbestückte Schiffe, die Odessa, die Region und auch andere Regionen unseres Landes angreifen können. Ab heute sollte die Vereinbarung von Istanbul eigentlich gelten. Transporte von Lebensmitteln sollen demnach nicht angegriffen werden. Ein Waffenstillstand war und ist diese Vereinbarung aber auch nicht. Darauf weisen Militärbeobachter hin. Das ukrainische Außenministerium rief die Vereinten Nationen und die Türkei auf, sicherzustellen, dass Russland seine Zusagen für einen sicheren Getreideexport erfüllt. Der Hafen von Odessa ist der wichtigste Seehafen der Ukraine. Hier lagern derzeit Millionen Tonnen an Getreide, die in den kommenden Wochen und Monaten verschifft werden sollen. Besonders in Afrika und Asien werden die Nahrungsmittel dringend gebraucht. Derweil gingen die Kämpfe im Land weiter, etwa in der Zentralukraine. 13 russische Raketen haben nach Angaben des örtlichen Gouverneurs ein militärisches Flugfeld und Schienenwege in der Region Kropyvnytsky getroffen. Die Stromversorgung sei ausgefallen. Andrei Rajkovic, Leiter der regionalen Militärverwaltung, berichtete: In der Region hat der Feind gewütet und hat heute mehr als 13 Raketen auf unser friedliches Land im Zentrum der Ukraine abgefeuert. Soldaten wurden verletzt, 9 wurden verwundet, 1 sogar getötet. Bei dem Angriff sollen den Angaben zufolge mehr als 30 Menschen verletzt worden sein. Aus dem von Russland besetzten Gebiet rund um die Stadt Cherson wird gemeldet, dass mehr als 1000 russische Soldaten von ukrainischen Streitkräften eingekesselt seien. Ein Versuch, den Kessel zu verlassen, sei zuletzt gescheitert. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Von russischer Seite gab es keine Stellungnahme dazu. Die ukrainische Armee hatte zuletzt mehrere Gegenoffensiven auf das Chersoner Gebiet gestartet, das Russland zu Beginn des Krieges weitgehend unter seine Kontrolle gebracht hatte.
Und inzwischen ist auch das übliche russische Dementi eingetrudelt. Türkischen Angaben zufolge hat Russland den Angriff auf Odessa bestritten. Zitat: Die Russen haben uns mitgeteilt, dass sie absolut nichts mit diesem Angriff zu tun hätten und dass sie diese Angelegenheit sehr genau und im Detail untersuchen, teilt der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar mit. Der Angriff sei bedauerlich. Ungarn unter seinem Ministerpräsidenten Viktor Orbán ist ja nicht oft auf einer Wellenlänge mit den meisten anderen EU-Staaten. Da ist die Menschenrechtsfrage, da ist die Pressefreiheit, China, Russland und die Türkei als Vorbilder, was die beste Staatsform anbelangt. Und man ist immer noch besonders williger Abnehmer russischen Erdgases. Jetzt hat Orbán eine Grundsatzrede in Siebenbürgen in Rumänien gehalten und seine Positionen untermauert. Auch was seine Haltung zur Russlandpolitik betrifft. Dagmar Poraglas.
Hauptthemen der Grundsatzrede Orbáns waren der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, die EU-Sanktionen und ihre Auswirkungen auf Energiesicherheit und Inflation. Allen voran forderte der ungarische Regierungschef eine neue EU-Strategie im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Diese solle auf Frieden abzielen, anstatt darauf, den Krieg zu gewinnen. Es ist nicht die Aufgabe der Europäischen Union, sich auf die Seite der Russen oder der Ukrainer zu stellen, sondern sich zwischen die Russen und die Ukrainer zu stellen. Das sollte das Ziel einer neuen Strategie sein. Der Krieg in der Ukraine könne nur mittels russisch-amerikanischer Verhandlungen beendet werden, betonte der ungarische Regierungschef. Russisch-ukrainische Friedensverhandlungen wird es nicht geben. Wer darauf wartet, wartet vergebens. Da Russland Sicherheitsgarantien will, kann der Krieg nur durch russisch-amerikanische Verhandlungen beendet werden. Eine neue EU-Strategie sei auch notwendig, da die Sanktionen Moskau nicht erschütterten, in Europa hingegen eine Rezession drohe, so Orbán. Der Westen hätte die Kontrolle über die Energieträger verloren, die Lage Europas sei doppelt schwer. Orbán machte in seiner Rede die USA dafür verantwortlich. Ungarn könne seine Wirtschaftserfolge nur wahren, wenn sich das Land aus Krieg, Rezession und Migration heraushalten würde. In seiner Rede versicherte der ungarische Premier seinen Anhängern, seine Regierung werde eine Einigung erzielen, was die eingefrorenen EU-Gelder angeht. Es muss ein neues Abkommen mit der EU geschlossen werden. Die Finanzierungsverhandlungen sind im Gange. Wir werden uns einigen. Händchenhaltend gehen wir zusammen bis zur Wand, bleiben stehen, drehen uns um, umarmen uns und einigen uns. Orbán äußerte sich nicht zu innenpolitischen Themen, etwa zu den Protesten gegen die umstrittene Steuerreform, die am 1. September in Kraft treten soll. Kleinunternehmer befürchten höhere Steuern. In Budapest haben bereits mehrere Demonstrationen deswegen stattgefunden. Auch während Viktor Orbáns Rede gab es Proteste, und zwar von rumänischen Nationalisten. Siebenbürgen ist rumänisches Land, war auf einem großen Plakat in rumänischer Sprache zu lesen. Die Demonstranten wurden von Sicherheitskräften vor der Rede entfernt.
Dagmar Boraglas über die Grundsatzrede von Viktor Orbán in Siebenbürgen. Die Bundesnetzagentur hat die Verbraucher in Deutschland zu mehr Anstrengungen beim Energiesparen aufgefordert, damit wir auch bei einer Gasknappheit durch den Winter kommen. Bisher liege der Gasverbrauch in diesem Jahr 14% niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das Ziel sei aber 20%. Die bisherigen Einsparungen liegen vor allem am relativ milden Wetter in diesem Jahr. Weniger zu heizen würde auch sicher die Kosten senken. Trotzdem am Ende werden wir wohl alle mehr bezahlen müssen für Energie, was aber viele Menschen gar nicht können. Und so geht die Debatte um Entlastungen weiter. Jörg Münchenberg über den aktuellen Stand.
Nach der gestrigen Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, über weitere Entlastungs- und Unterstützungsmaßnahmen für die Bürger angesichts der enorm gestiegenen Energiepreise geht die Debatte über die Ausgestaltung der Hilfen weiter. So bekräftigte heute SPD-Chefin Saskia Esken gegenüber der Rheinischen Post, dass nicht nur die Menschen geschützt werden sollten, die ihre Energierechnung nicht mehr bezahlen können, sondern auch das Mietrecht generell verschärft werden müsse. Niemand dürfe wegen eines Zahlungsverzugs seine Wohnung verlieren, betonte Esken. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Reinhard Huben, mahnte heute wiederum im Deutschlandfunk, bei den anstehenden Entlastungen nicht die Mittelschicht aus den Augen zu verlieren.
Ich will nur darauf hinweisen, dass zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger durch diese Gassteigerung überhaupt nicht belastet werden, weil sie ja die Wohnungen warm zur Verfügung gestellt bekommen. Wir müssen vor allen Dingen auf die Mittelschicht achten, die bisher ganz unabhängig von staatlichen Leistungen war.
Auch die neue Chefin der Verbraucherzentrale Bundesverband, Ramon Popp, forderte im Deutschlandfunk mehr Unterstützung für die Bürger angesichts der geplanten Entlastung der Gasimporteure, die Bundeskanzler Olaf Scholz gestern angekündigt hatte.
Es werden alle zum Schluss mehr bezahlen müssen. Das ist das, was die Bundesregierung hier gerade plant. Und deswegen braucht das jetzt so dringend weitere Unterstützungsmaßnahmen, vor allem für diejenigen, die das nicht werden bezahlen können. Es braucht ein weiteres Entlastungspaket. Es braucht sowas wie einen dynamischen Heizkostenzuschuss, weil wir eben nicht genau wissen, wie weit sich die Preise nach oben weiter bewegen werden mit dieser Preisweitergabe. Und es braucht vor allem auch ein Moratorium für Energiesperren.
Ein solches Moratorium hatte Scholz ebenfalls in Aussicht gestellt, ohne freilich konkreter zu werden. Laut Bild-Zeitung prüft die Ampelkoalition derzeit, ob säumige Kunden auch durch Finanzhilfen, etwa durch die staatliche KfW-Bank, vor möglichen Vertragskündigungen geschützt werden können, schreibt das Blatt mit Verweis auf Koalitionskreise. Entschieden sei jedoch noch nichts, doch auch Huben stellte sich heute hinter die Überlegungen.
Man kann ja zum Beispiel auch zinslose Darlehen geben, dass man diese Kosten über einen längeren Zeitraum wieder abtragen kann. In einzelnen Fällen kann es eben über Wohngeldzahlungen oder sonstige Unterstützungen Möglichkeiten geben.
Neben der staatlichen Rettung des angeschlagenen Gasunternehmens Uniper mit rund 15 Milliarden Euro hatte der Bundeskanzler gestern auch angekündigt, dass die Gasimporteure erstmals ihre gestiegenen Beschaffungskosten zu 90% direkt an die Kunden weitergeben dürfen. Ab September oder Oktober soll dies möglich sein, wobei die Kosten auf alle Verbraucher per Umlageverfahren abgewälzt werden. Dabei müsse man jedoch genau hinschauen, mahnte Verbraucherschützerin Popp.
Dass das transparent ist, dass eben nicht irgendwelche Preise auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgewälzt werden. Es ist wichtig, dass diese Preisweitergabe nur stattfindet, um Insolvenzen zu vermeiden und eben nicht dazu verwendet wird, das, was bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen quasi eingetrieben wird, dass das für Gewinnausschüttungen oder gar Bonuszahlungen verwendet wird. Das kennen wir leider aus der Corona-Zeit nur zu gut.
Unionsfraktionsvize Jens Spahn wiederholte heute unterdessen seine Forderung nach einem Festpreis für den Gasgrundbedarf. Kleine und mittlere Einkommen sollten für die ersten 5.000 Kilowattstunden einen Fixpreis von 6,5 Cent pro Kilowattstunde erhalten, so Spahn gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Denn die von Kanzler Scholz für das kommende Jahr angekündigte Ausweitung des Wohngeldes reiche nicht aus, weil davon letztlich zu wenig Menschen profitieren würden.
Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Ein anderer Grund, warum in letzter Zeit so vieles teurer geworden ist, sind die Auswirkungen der Pandemie, die sich ja auch heute noch spürbar auf den Alltag auswirkt. Der Krankenstand ist hoch, fast jeder kennt Menschen, die gerade Corona-positiv sind. Und auch wenn die Folgen meist glimpflich sind, bleibt der Bundesgesundheitsminister, bleibt Karl Lauterbach bei seiner vorsichtigen Haltung. Barbara Kostolnik.
Der Bundesgesundheitsminister hält gar nichts von den Vorschlägen, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abzuschaffen. Infizierte müssen zu Hause bleiben, schreibt Karl Lauterbach auf Twitter. Sonst steigen nicht nur die Fallzahlen noch mehr, sondern der Arbeitsplatz selbst wird zum Sicherheitsrisiko. Der Chef der Kassenärzte in Deutschland, Andreas Gassen, hatte sich dafür ausgesprochen, die Isolationspflicht bei einer Infektion aufzuheben, wenn man keine Symptome hat. Gassen verspricht sich davon, dass die Personalnot vielerorts gemindert werden kann. Er fordert, sich bei Corona genauso zu verhalten wie bei anderen Infektionskrankheiten. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer sich gesund fühlt, geht zur Arbeit. Auch FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann spricht sich für diesen Ansatz aus. Er meint, dass das einen klügeren Umgang mit einer Corona-Infektion ermögliche. Ganz anders sieht das der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch. Er wirft dem Chef der Kassenärzte Opportunismus vor und verweist auf Long-Covid und Post-Covid. Gassen spiele mit der Gesundheit der Menschen. Derzeit gilt für Corona-Infizierte, dass sie sich mindestens für 5 Tage isolieren. Danach sollten sie einen negativen Test vorweisen, damit sie sich wieder unter Menschen begeben dürfen.
Und es droht auch schon das nächste Ungemach. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Nachmittag den Affenpockenausbruch in mehr als 50 Ländern zu einer Notlage von internationalen Tragweite erklärt. Katrin Hondl.
Die Expertinnen und Experten des Affenpocken-Notfallkomitees waren sich nicht einig geworden. Die Weltgesundheitsorganisation entschied dennoch, den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Denn, so WHO-Generaldirektor Tedros in Genf, die Zahl bestätigter Affenpockenerkrankungen habe sich seit Ende Juni vervielfacht. Es gebe jetzt mehr als 16.000 gemeldete Fälle in 75 Ländern und Territorien, so Tedros, sowie 5 Todesfälle. Der internationale Gesundheitsnotstand, auch Notlage von internationaler Tragweite genannt, ist die höchste Alarmstufe der WHO. Damit sollen die Regierungen der Mitgliedsländer dazu bewegt werden, den Ausbruch ernst zu nehmen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Weltweit schätze die WHO das Pockenrisiko als moderat ein, sagte Tedros, mit Ausnahme Europas. Dort sei die Gefahr einer weiteren Verbreitung hoch. Es bestehe auch ein deutliches Risiko einer weiteren internationalen Streuung. Der Ausbruch habe sich schnell auf der ganzen Welt verbreitet durch noch ungeklärte Übertragungswege. Deshalb habe er entschieden, dass der globale Affenpockenausbruch eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite darstellt. Mit den richtigen Strategien in den richtigen Gruppen, so Tedros weiter, könne der Ausbruch gestoppt werden. Denn im Moment konzentrierten sich Affenpockeninfektionen auf Männer, die Sex mit Männern haben. Es sei nun wichtig, dass alle Länder speziell für diese Personengruppen wirksame Maßnahmen ergriffen, die, so Tedros, Gesundheit, die Menschenrechte und die Würde der betroffenen Gemeinschaften schützen. Denn Stigmatisierung und Diskriminierung könnten so gefährlich sein wie jedes Virus.
Es ist 18.25 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. 3 Monate ist es her, dass Osman Kavala in der Türkei zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Sein vermeintliches Vergehen, er habe die Gezi-Proteste 2013 befördert und einen Umsturz angestrebt. Und mit ihm mussten weitere Oppositionelle wegen Unterstützung der damaligen Proteste ins Gefängnis. Die westliche Welt war zu großen Teilen empört, auch viele Türken. 3 Monate danach gibt es sie noch, die Stimmen, die sich für die 6 einsetzen. Aber sie werden etwas leiser, hat Uwe Lüb festgestellt.
Verhandlungstag im sogenannten Gezi-Prozess. Protestierende versammeln sich vor dem Istanbuler Gerichtsgebäude Jalayan. Überall ist Taksim, überall ist Widerstand, rufen sie auch am 25. April. An diesem Tag werden für die vermeintlichen Drahtzieher der Gezi-Proteste von 2013, Ausgangspunkt war jener Taksim-Platz, die Urteile verkündet. Osman Kavala bekommt lebenslängliche Haft. Im Gefängnis in Silivri, westlich von Istanbul, besucht ihn kürzlich Rechtsanwalt Kerem Dikmen von Amnesty International.
Osman Kavala uzun süredir, 4,5 sene.
Osman Kavala ist dort schon seit 4,5 Jahren. Natürlich ist Gefängnis negativ, aber die Inhaftierten aus dem Gezi-Prozess schöpfen Kraft daraus, dass sie nicht alleine sind. Unter den gegebenen Umständen sind sie stark. Man darf nur nicht vergessen, dass sie ihrer Freiheit beraubt sind.
Damit muss auch Kavalas Frau Ayşe Buğra umgehen. Im türkischen Fernsehen spricht sie von vielleicht nur noch wenig Lebenszeit, die bleibe, und wie sie versucht, mit der Trennung von ihrem Mann zu leben.
Es hilft mir weiterzumachen, dass wir alles gemeinsam erleben. Wir lesen dieselben Bücher, wir schreiben uns Briefe, tauschen intensiv Gedanken aus. Wir halten unsere Gemeinsamkeiten trotz der Umstände aufrecht.
Zusammen mit Kavala ist auch Mücella Yapıcı verurteilt worden zu 18 Jahren Gefängnis. Ihre Tochter Cansu besucht sie regelmäßig. Die Gezi-Gefangenen geraten nicht in Vergessenheit, sagt sie.
Es ist schön, dass sie sich nie verlassen fühlen müssen. Sie bekommen auch Besuch von Anwälten und Abgeordneten. Sie sind von viel Solidarität umgeben. Das macht sie glücklich.
Ihre 72 Jahre alte Mutter sei jedoch medizinisch nicht mehr richtig versorgt. Sie brauche Medikamente, verschrieben von verschiedenen Ärzten. Dafür bringe man sie immer in ein Krankenhaus, in Handschellen. Weil sie das entwürdigend finde, gehe sie nicht mehr. Nun fehlten die Medikamente. Und doch kann Cansu Yapıcı dem Ganzen etwas Positives abgewinnen.
Ihre Verurteilung ist nicht nur für Familien und Freunde ein dunkles Kapitel, sondern eigentlich für alle. Die Rechtswidrigkeit ist erschreckend. Aber die Solidarität, die wir erfahren, macht nicht nur uns stark, sondern auch unsere Familienangehörigen im Gefängnis.
Die öffentlich erkennbare Solidarität schwindet allerdings. Kurz nach dem Urteil kommt es zu Demonstrationen und Festnahmen. Seitdem gibt es nur noch kleinere Proteste wie regelmäßige Mahnwachen. Geblieben ist der Ruf der wenigen Teilnehmenden: Überall ist Taksim, überall ist Widerstand. Sie bemühen sich, die Erinnerung an die Inhaftierten wachzuhalten, setzen auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, EGMR. Der fordert schon lange, Kavala freizulassen, auch wenn Präsident Erdogan meint, der Fall sei endgültig abgeschlossen. Das ist aus und fertig, da gibt es nichts mehr für den EGMR, sagt er. Doch der EGMR verfolgt den Fall weiter, wie auch Amnesty International. Die Menschenrechtler sprechen von politischen Gefangenen. Besonders klar sei das im Fall Kavala, beginnend mit seiner Festnahme vor 5 Jahren, so Amnesty-Kampagnenleiterin Melina Büyüm.
Die ganze Zeit seit 2017 ist geradezu eine Chronik der Ungerechtigkeit, der er ausgesetzt ist.
Was Kavala bleibt, ist Hoffnung. Vor Monaten sagt er in einem Interview über seine Anwälte, dass er unter der jetzigen Regierung wohl nicht freikomme.
Uwe Lüb aus dem ARD-Studio Istanbul. In der kommenden Woche ist Papst Franziskus in Kanada zu Gast, und zwar als Bußpilger, wie er selbst angekündigt hat. Denn dort in Nordamerika gibt's viel aufzuarbeiten für die katholische Kirche. So ist Franziskus bei manchen Indigenen auch gar nicht willkommen, zum Beispiel bei der Assembly of First Nations. Der Grund: im Mittelpunkt des Programms stehe das Interesse der örtlichen Katholiken und nicht das der einst misshandelten Ureinwohner. Elisabeth Pongratz beginnt ihren Vorbericht mit einem Blick zurück.
Ungewohnte Klänge im Vatikan. Ein kanadischer Ureinwohner in traditioneller Kleidung tanzt vor Papst Franziskus. Nach mehreren privaten Treffen einzelner Gruppen sind die Vertreter der Ureinwohner, der Métis und der Inuit, Anfang April zur Audienz gekommen. Der Papst sitzt ihnen gegenüber. Ich empfinde Scham, Trauer und Scham über die Rolle, die einige Katholiken, insbesondere mit pädagogischer Verantwortung, bei all dem gespielt haben, was sie verletzt hat, bei dem Missbrauch und der Missachtung ihrer Identität, ihrer Kultur und sogar ihrer geistigen Werte. Über Jahrzehnte hinweg haben Vertreter der katholischen Kirche indigene Kinder in den sogenannten Residential Schools gedemütigt, misshandelt oder auch vernachlässigt. Die Jungen und Mädchen wurden getrennt von ihren Familien. Ihre indigene Herkunft sollte ihnen in den Internaten ausgetrieben werden. Das Ziel: die Anpassung an die Kultur der europäischen Einwanderer. Der kanadische Staat hatte die Schulen eingerichtet, Priester und Ordensfrauen sollten sie umerziehen. Doch vielerorts waren die Zustände verheerend. Die Überlebenden berichten von Gewalt, Erniedrigung und sexuellem Missbrauch. Zudem kamen viele Kinder um, durch Krankheiten, bei der Flucht, durch Unfälle oder auch durch Selbstmord. Bei der Audienz im Frühjahr entschuldigt sich der Papst. Ich möchte Ihnen von Herzen sagen, es tut mir sehr leid. Und ich schließe mich meinen Brüdern, den Bischöfen Kanadas, an und bitte sie um Entschuldigung. Es ist eine erste wichtige Geste, meint Cassidy Caron danach. Sie ist die Präsidentin des Métis National Council. Die Worte des Papstes heute waren historisch, ganz sicher. Sie waren nötig und ich weiß sie sehr zu schätzen. Doch das reicht nicht aus. Die Überlebenden und deren Familien fordern, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche in ihre Heimat kommt. Franziskus kündigt im Frühjahr seinen Besuch an, aber wegen seiner angeschlagenen Gesundheit wurde lange befürchtet, er könne sie nicht antreten. Eine geplante Afrika-Reise Anfang Juli hatte der 85-Jährige absagen müssen. Dass Franziskus nun tatsächlich nach Kanada aufbricht, sei für die Betroffenen ein extrem wichtiges Zeichen, meint der Präventionsexperte Hans Zollner. Der Jesuitenpater leitet das Institut für Safeguarding in Rom.
Ich stelle mir das so vor, dass das für sehr viele der wichtigste Schritt hin zu einer Heilung für sie selber ist. Für ihre Geschichte, für die Wunden, die da geschlagen wurden, nicht nur persönlich, sondern eben auch für die Stämme, für die Dörfer, für die Völker, die da eben in Kanada gelebt haben und leben.
Zunächst wird Franziskus mit Vertretern der First Nations, Métis und Inuit von Musquashis in der Provinz Alberta zusammentreffen, beginnend mit einem stillen Gebet am Friedhof. Auch in Edmonton, in Quebec und Iqaluit im hohen Norden des Atlantiks steht das Mitleiden im Vordergrund. Die Bitte um Vergebung wird wohl das Hauptanliegen von Franziskus sein. Beim Angelusgebet am vergangenen Sonntag sagte er: Und nun stehe ich im Begriff, eine Bußwallfahrt anzutreten, die, wie ich hoffe, mit Gottes Gnade zu dem bereits begonnenen Weg der Heilung und Versöhnung beitragen wird. Erst in diesem Jahr hat die kanadische Bischofskonferenz einen Fonds eingerichtet. Mindestens über 30 Millionen Dollar für die nächsten 5 Jahre sollen den Aussöhnungsprozess unterstützen.
Elisabeth Pongratz vor der Reise von Papst Franziskus nach Kanada und damit zum Sport und zur Tour de France. Maximilian Rieger ist zu mir ins Studio gekommen. Tadej Pogacar hat 2-mal die Tour gewonnen. Heute seine letzte Chance, ein 3. Mal folgen zu lassen. Hat er es denn geschafft im Zeitfahren gegen Jonas Vingegaard?
Nein, Jonas Vingegaard hat souverän sein gelbes Trikot verteidigt. Er hatte ja mehr als 3 Minuten Vorsprung vor Pogacar, vor dem letzten Einzelzeitfahren, vor der vorletzten Etappe heute. Vingegaard hätte also komplett einbrechen müssen. Das hat er nicht getan und musste nur einen kleinen Schreckmoment überwinden, berichtet Holger Gerska.
Nur einmal auf diesen 41 Kilometern allein gegen die Uhr gerät Jonas Vingegaard in Schlingern. 4 Kilometer vor dem Ziel wäre er fast gestürzt. Er erschrak sich darüber so sehr, dass er das Tempo rausnahm und auf den durchaus möglichen Etappensieg verzichtete. Den sicherte sich stattdessen sein Teamkollege Wout van Aert. Die überragende Mannschaft dieser Rundfahrt hat damit auch in diesem Zeitfahren einen Doppelsieg gelandet. Wout van Aert vor Jonas Vingegaard, 3. wurde Tadej Pogacar. Damit zementiert sich natürlich der Vorsprung in der Gesamtwertung. Jonas Vingegaard steht vor seinem ersten Tour de France Gesamtsieg. Er nimmt 3 Minuten und 34 Sekunden Vorsprung auf den slowenischen Vorjahrssieger mit nach Paris. 3. ist weiterhin der Brite Geraint Thomas. Auch 2 Deutsche zeigten gute Leistungen im Einzelzeitfahren. Platz 9 für den 2-maligen deutschen Meister Maximilian Schachmann. 3 Plätze dahinter landete Nils Polit.
6 Jahre lang hatte der 1. FC Nürnberg gegen den Lokalrivalen Greuther Fürth kein Derby mehr gewonnen. Heute hat es dann endlich mal wieder geklappt. Am 2. Spieltag der 2. Liga gewinnt Nürnberg 2:0. Taufik Khalil.
Dieses 269. Frankenderby wird ganz sicher als eines der packendsten und spannendsten in die Geschichte eingehen. Ein Spiel, das von Anfang an hin und her geht. Torchancen auf beiden Seiten, aber vor allem für den Club, der in der 15. Minute verdient in Führung geht. Dua legt per Kopf für den Freistehenden in der Ferne auf, der nur noch per Brust locker über die Linie zum 1:0 drücken muss. Danach weiter viel Tempo, viele Chancen und im Nürnberger Matenia und im Fürther Linde 2 superstarke Torhüter. Das gleiche Spiel in Durchgang 2. Greuther Fürth mit mehr Ballbesitz, aber oft zu kompliziert vor dem Tor. Die Nürnberger lange glücklos und dann in einer Phase, als auch der Ausgleich hätte fallen können, durch Windsheimer 9 Minuten vor dem Ende mit dem 2:0. Damit gewinnt der 1. FC Nürnberg zum ersten Mal seit 2016 wieder ein Derby und spielt dabei noch richtig stark.
Außerdem trennen sich Kiel und Kaiserslautern 2:2 und Heidenheim gewinnt 3:0. Und heute Abend entscheidet sich, gegen wen die deutschen Fußballerinnen im EM-Halbfinale spielen werden. Tabea Kunze blickt voraus auf das Duell Frankreich gegen die Niederlande.
Bei den Französinnen ist die 1,87 Meter große Verteidigerin Wendy Renard die wichtigste Stütze im Team. An ihr orientieren sich die jungen Spielerinnen. Sie hält die Abwehr zusammen und sorgt bei Standards für Torgefahr. Einen großen Titel haben die französischen Fußballerinnen allerdings noch nie gewonnen. Anders als die Niederländerinnen. Die ließen sich vor 5 Jahren bei der EM im eigenen Land auf einer Oranje-Partywelle zum Titel tragen. In England müssen sie bisher vor allem mit Ausfällen klarkommen. Die Stammtorhüter verletzte sich genauso wie Offensivstar Lieke Martens. In diesem Viertelfinale treffen 2 Teams aufeinander mit Weltklasse-Spielerinnen. Mit viel Herz und großem Torhunger.
Und Anpfiff ist dann um 21 Uhr. Bei der Leichtathletik-WM in Eugene gibt es weiterhin keine deutschen Medaillen. Dafür gehen die Festspiele für den Gastgeber weiter. Diesmal sogar mit Weltrekord. Julia Metzner.
Es war ein Triumphlauf für Sydney McLaughlin. Über 400 Meter Hürden verbesserte sie ihren eigenen Weltrekord um 73 Hundertstel auf 50,68 Sekunden. Nach dem Sieg über 400 Meter für Michael Norman das 2. Gold für die USA an diesem Abend. Bei den Frauen jubelte Olympiasiegerin Milawibo von den Bahamas über den Titel. Im Speerwerfen hatte die Potsdamerin Annika Marie Fuchs nichts mit der Medaillenvergabe zu tun, wurde beim Sieg der Australierin Barber Letzte. Im Stabhochsprung qualifizierten sich die beiden deutschen Bo Kandalita Beere und Oleg Zernickel fürs Finale, ebenso die 4x100 Meter Staffel der Frauen. Die deutschen Männer schieden nach dem Vorlauf aus.
38 Punkte Rückstand hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf den Führenden in der Formel 1 Gesamtwertung Max Verstappen. Beim Großen Preis von Frankreich will Leclerc diesen Rückstand vor der Sommerpause zumindest ein wenig verkürzen und hat sich da eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Volker Hirt.
Max Verstappen ist gefordert, wieder nur Zweiter am Start. Der Weltmeister hat es mit den wieder erstarkten Ferrari zu tun. Charles Leclerc fuhr die schnellste Runde in Le Castellet und steht auf der Pole Position. Dritter hinter Verstappen sein Teamkollege Sergio Perez. Zwölfter am Start Sebastian Vettel, 17. Mick Schumacher.
Und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr, unter anderem dann mit einem Interview mit Thomas Konietzko, Weltverbandspräsident des Kanuverbandes. Die haben am Dienstag eine WM in Augsburg, bangen aber noch um diese EM, weil es dort Niedrigwasser gibt.
Vielen Dank, Maximilian Rieger. Mir bleibt noch der Hinweis auf unseren Kommentar ab 19.05 Uhr. Da wird unsere London-Korrespondentin Christine Heuer sich mit den britischen Tories auseinandersetzen. Was kommt nach Boris Johnson? Die Informationen am Abend gehen zu Ende. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen noch ein schönes Wochenende.